Schön, hier zu sein, Frau Haase. Vielen Dank, dass Sie diese Arbeit machen. Das ist ganz toll. Ich freue mich richtig darüber, dass es das gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch häufiger noch für Sie beten werden. Das werden Sie dann auch merken. Wahrscheinlich. Doch, sicher. Superhelden, das sind nämlich tatsächlich Superhelden, die sowas machen. Heute geht es um andere Superhelden. Ich danke dir für Batman. Und du hast ja schon vieles gesagt, Annette. Das sind Menschen, wo man dann denkt, oh ja, Vorbilder, da so möchte ich vielleicht auch sein. Mir fiel ehrlich gesagt kein Superheld ein direkt, wo ich sagte, so will ich auch sein, aber andere. Aber bevor ich das erzähle, bete ich noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass du echt ein Held bist, ein Superheld. Vielleicht anders, als man sich das so in diesen Hochglanzgeschichten und Figuren so vorstellt, aber so ein richtiger. Ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du hier bist und ich möchte dich bitten, dass wir das erleben können, jetzt. Amen. Mir ist das nämlich einmal passiert, dass ich, da waren mal wieder die Situation, die ist nicht ganz selten, im Kindergottesdienst haben Mitarbeitende gefehlt oder haben aufgehört. Und dann habe ich mich mit den damaligen beiden Leiterinnen getroffen und ich dachte, oh Mann, das gibt's doch nicht. Warum gibt's da denn nie genug Leute, die da mitmachen? Und war da ein bisschen, also euphorisch wäre das Gegenteil von dem, was ich war. Und dann komme ich, haben wir uns in einem Café getroffen und dann habe ich das so gesagt und dann sagte eine Mitarbeiterin, die für mich eine Glaubensheldin ist, die sagte, ich bin gespannt, was Gott damit vorhat. Mit dieser blöden Situation. Das hat mich so kalt erwischt, wo ich mich geschämt habe. Ich bin doch der Pastor, ich müsste solche Sätze sagen. Habe ich aber nicht, sondern mein Glaube war da ganz klein und da war eine Person, die Situation war erstmal so, wo man denkt, boah, nicht so gut, die dann gesagt hat, was Gott jetzt wohl mit dieser Situation, spannend. Ja, kann man so sehen, eine Heldin für mich. Wir werden in den nächsten Wochen uns mit ein paar Figuren aus dem Neuen Testament und Alten Testament, das ist jetzt so beides, weil ich beziehe mich auf Hebräerbrief im Neuen Testament Kapitel 11 und da sind so ein paar Glaubensvorbilder aufgezählt. Und ich hätte jetzt Glaubensvorbilder hingeschrieben, dann hätte das nicht so schön ausgesehen wie Superhelden, deshalb Superhelden, nur zur Erklärung. Ich glaube, dass man sich da ein bisschen was abgucken kann, man kann sich die mal genauer anschauen und da wird man feststellen, natürlich sind das nicht. Und das kommt dann immer als erstes, ja, die waren auch nicht nur toll. Ja, das stimmt. Aber wir gucken mal die tollen Sachen an, die die gemacht haben. Das, wovon wir vielleicht auch was lernen können, was uns stärkt, was unseren Glauben voranbringt, das werden wir uns anschauen. Und ich habe heute drei Punkte. Überraschung, Überraschung. Ich muss gerade den dritten, da ist er. Also, was ist denn der Glaube? Der erste Punkt, der zweite Punkt lautet, woran glaubst du? Und der dritte Punkt, Glaube ist unsere Chance. Vielleicht denkt ihr, naja, Glauben, der redet über Glauben. Das ist ja mal was Neues. Es geht immer bei uns um Glauben. Aber ich möchte mich so weit aus dem Fenster wagen und euch sagen, dass also für mich in der Vorbereitung mindestens zwei Punkte ganz neu waren, die mein Glauben schon erneuert haben. Und ich hoffe, ihr könnt das auch so erleben. Ich lese das mal vor, die ersten vier Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11. Was ist denn der Glaube, ist die Überschrift dieses Punktes? Und er wird gleich beantwortet. Es ist aber der Glaube an der feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er, in Klammern Abel, noch immer, obwohl er gestorben ist. Soweit erstmal. Ist viel Inhalt in wenig Versen. Ihr könnt das vielleicht nochmal nachlesen. Was ist denn Glaube? Man könnte ja sagen, ich glaube, morgen scheint die Sonne. Das wäre ja auch eine Form von Glauben, so ein unsicheres Wissen. Man weiß es nicht genau, also sage ich, ich glaube. Ich glaube, die Busse fahren hier vorne immer um 15:15 los. Glaube ich. Weiß ich überhaupt nicht. So ein unsicheres Wissen. Und Glaube fühlt sich, wie kann man hier so in der Tasche tun, immer so an, finde ich. Glaube fühlt sich immer an wie so ein Kuscheltier. Das kann man haben, oh, ist nicht schlimm. Tut nicht weh, kann man unter Jacke tun und dann dabei haben oder in der Tasche tun. So ein Kuschelglauben, wie so ein Kuscheltier, keine Verantwortung. Aber es ist schön, wenn es da ist. Man hat auch keinerlei Erwartungen an ein Kuscheltier. Wenn man das möchte, dann nimmt man sich das und kuschelt ein bisschen dran und dann schmeißt man es wieder aufs Bett oder in die Tasche. Wohin man das tun will, keine Verantwortung, ist aber schön, wenn es da ist. Wenn das unser Glaube ist, dann bringt er nicht viel im Alltag. Ein anderes Beispiel stellen wir uns vor. Ich habe euch bei meiner letzten Predigt hier auch was von Elektroqueering als Beispiel erzählt. Das habe ich gemacht, weil ich kann mit Elektronik habe ich überhaupt keinen Schimmer von. Also stellen wir uns mal vor, wir wären Elektriker oder ich oder ihr. Und dann ist ein Azubi dabei und der muss mich begleiten und dann will ich da irgendwas machen. Und dann frage ich den Azubi, hast du die Sicherung ausgemacht? Ich glaube schon. Das ist so ein Glauben, wo man sagt, ja, ich weiß nicht genau, ob mir das reicht. Wenn wir über den christlichen Glauben sprechen, dann sollte uns klar sein, dass die Art und Weise, wie wir jetzt oder wie ich jetzt gerade von Glauben gesprochen habe, diese Kuscheltier-Glaubensgeschichte, überhaupt nichts, aber wirklich gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Der christliche Glaube ist nicht kuschelig, sondern eher steinhart. Die Bibel sagt, in einer anderen Übersetzung kommt das deutlich heraus, wir vertrauen auf unsichtbare Tatsachen, steht da. Tatsachen. Glaubensgrundsätze haben ja immer auch Konsequenzen. Wenn ich glaube, dass nach dem Tod alles vorbei ist, dann hat das natürlich Konsequenzen für mein Leben hier, obwohl ich ja erst mein Glaube eigentlich mit dem, was danach kommt, zu tun hat. Wenn ich glaube, dass Reichsein alles ist im Leben, dann hat das natürlich Konsequenzen auf mein Leben jetzt und hier. Entscheidend ist also bei diesem Glauben, woran wir glauben. Und das ist schon mein zweiter Punkt. Kuscheltier kann wieder in die Tasche. So. Woran glaubst du? Der zweite Punkt. Abel, um den es heute geht, Glaubensheld Abel, ist eher ein unscheinbarer Mensch. Eher nicht so bekannt in der Bibel. Immer nur diese Opferrolle. Ne? Es gibt von Abel nicht ein einziges überliefertes Wort. Und trotzdem haben wir eben gelesen, dass er noch heute zu uns spricht. Ohne Worte anscheinend. Ich lese mal vor, worauf sich dieser Vers, den ich eben vorgelesen habe, bezieht. Das steht im 1. Mose Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Ist alles drin. Sex, Crime, alles. Wahnsinn. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, mit Hilfe des Herrn, Halleluja, habe ich einen Mann hervorgebracht. Man könnte da auch Mensch übersetzen. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde Hirte, Kain ein Bauer. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von seinen erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Da fragte der Herr ihn, warum bist du denn so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Was für eine Geschichte. Ungerechtigkeit. Ich kann mich noch daran erinnern, meine Frau lebte in einer WG einmal ein Jahr lang und da waren 4 andere Frauen untergebracht und mit der einen habe ich mal über diese Bibelstelle diskutiert. Bis heute kommt mir das in den Sinn. Also Gott kann es gar nicht geben, weil er so ungerecht wäre. Wieso nimmt er denn das eine Opfer an und das andere nicht? Was ist das denn bitte für eine schreiende Ungerechtigkeit, die Gott da zeigt? Und tatsächlich, wir schauen uns das an, beide Männer sind fromme Männer. Beide wollen Gott etwas opfern von dem, was sie haben. Hier ist nicht der Glaube das Problem, sondern hier liegt das Problem eher darin, woran man glaubt. Und jetzt muss man ein bisschen genauer hinschauen. Schauen wir uns mal die beiden Personen an. Kain. Kain ist die Nummer 1. Also wirklich die Nummer 1 aller Erstgeborenen. Also der ist nicht nur der Erstgeborene der Familie, sondern überhaupt der Erstgeborene. Kain bedeutet Gewinn, Ertrag. Man wird im Schnitt 50 Mal bei seinem Namen am Tag gerufen. Gewinn, komm her. Gewinn. Komm, gewinn. Du bist Gewinner. Das macht natürlich etwas mit ihm. Täglich hört er das. Vermutlich hatte er ein starkes Selbstbewusstsein. Er wird Bauer, den wichtigsten Beruf der Erde. Er war dazu berufen, seinem Vater Adam zu folgen. Der war ja auch Bauer und er folgte ihm auch. Das hat ihn stark gemacht. Wahrscheinlich war er also nicht nur so starker, sondern auch hier und hier starkes Selbstbewusstsein. Davon können wir ausgehen. Das ist Kain. Woran glaubt Abel? Abel, das fällt einem beim Lesen vielleicht nicht sofort auf, aber als Kain geboren wird, da scheint es so, als wenn Eva jubelt, juhu, endlich, da ist Nummer 1. Bei Abel, ja, Abel wurde auch geboren. So. Abel bedeutet Hauch oder Niedrigkeit. Niedrigkeit, komm, zum Essen Niedrigkeit, auch das macht ja was mit einem. Er wird Kleinviehzüchter, war natürlich auch Arbeit, aber nicht auf der Stufe des Bauern. Er kümmert sich um Fleisch und Milch und sein Bruder um alles andere. Alles läuft normal, beide sind wahrscheinlich auch in ihrem Job irgendwie erfolgreich, beide sind fromm, beide glauben an Gott, aber irgendwas muss ja anders sein. Irgendwas muss sie ja unterscheiden, dass es zu diesem Ergebnis kommt. Vielleicht hat sich bei Kain noch so ein anderer Glaube eingeschlichen. Vielleicht war da noch irgendwas anderes, nachdem ihn so viele Dinge in seinem Leben schon beeinflusst haben. Irgendwas, was seinen Glauben an diesen lebendigen Gott ersetzt hat. Eine unsichtbare Tatsache. Ich bin hier wer? Ich habe mein Leben im Griff. Ich kann stolz auf mich sein. Ich weiß Bescheid. Und unbewusst stellt man sich mit solchen Gedanken mit Gott auf eine Stufe. Er meinte, er könnte Gott etwas bringen, um sich damit auch einen Anspruch zu erwerben. Ich gebe ihm meine besten Früchte, dann muss er mich segnen. Dann ist er zufrieden. Und Abel ist da ganz anders. Man könnte sagen, Abel ist so ein Denkmal für die Zerbrochenheit der Menschen oder für die Gottesferne, die zwischen den Menschen und Gott existiert. Abel glaubt, er hat das Wesentliche verloren. Wir sind ja nur noch ein Staubkorn in der Galaxie als einzelner Mensch. Wir können Gott nichts bringen, womit wir ihm wohlgefällig machen können. Ich bin Abel. Ich bin Niedrigkeit. Und als Zeichen der Bedeutung Gottes für mich nehme ich das Beste von meinem Tieren und gebe es Gott als Zeichen, dass er mir das Beste in meinem Leben ist. Merkt ihr den Unterschied zwischen diesen beiden Anbetern? Beide sind Anbeter. Der eine betet in Wahrheit allerdings sich selbst an. Der andere den lebendigen Gott. Kain glaubt an sich, an seine eigene Rechtschaffenheit und er ist damit selbst zu seinem Götzen geworden. Zu einem Gottersatz geworden. Abel sieht hingegen so diese Abhängigkeit, die er von Gott hat. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum Gott so scheinbar ungerecht handelt. So dass man fast verstehen kann, dass der Kain nachher den Abel umhaut. Gott ist nicht willkürlich. Er nimmt das eine Opfer an und verschmäht das andere, weil er tiefer sieht. In diese unsichtbaren Tatsachen hinein. Wir wissen nicht, wie er das tat, aber allen scheint klar zu sein, das eine Opfer hat angenommen und das andere nicht. Keine Ahnung, wie das für die klar war, aber es war klar. Er sieht in ihr Herz, sieht, was unsichtbar ist, und er verurteilt Kain nicht. An keiner Stelle. Er mutet ihm die Wahrheit zu. Kain, das, was du hier tust, ist gar kein Opfer für mich. Du betest dich an. Dein Herz ist nicht bei mir. Kehr um. Da steckt eigentlich eine Aufforderung für Kain drin. Bring das in Ordnung, dann kannst du zu mir kommen. Dann nehme ich das natürlich gerne an. Kain hört das allerdings anders. Er hält fest an seinem Götzen, an seinem Herz, an seinem Stolz, an all dem, was ihm so ganz wichtig ist. Und dann steht er ja auch in dem Text wörtlich, er senkt den Kopf. Er hat vorher zu Gott geschaut und dann senkt er den Kopf. Und Gott spricht ihn ja tatsächlich auch darauf ein. Sein Stolz ist verletzt. Alles schreit nach Rache. Er kann die Wahrheit nicht ertragen. Und Abel, das können wir uns gut vorstellen, Abel wird für ihn zum Feindbild. Super Abel, der hat wieder alles richtig gemacht. Das hat er angenommen. Und das ist ein Zeichen für ihn, für seine eigene Gottlosigkeit in dem Moment. Weg mit ihm, weg mit diesem Dorn in meinem Auge, der erste Mord der Weltgeschichte. Es macht einen enormen Unterschied aus, woran wir glauben, an den lebendigen Gott oder an einen Götzen. Wovon machen wir unser Leben abhängig? Von uns, unserem Geld, unserer Sicherheit, unserer Ehre, unserem Stolz, unserer Rechtgläubigkeit oder vom lebendigen Gott? Diese ganzen Dinge, die ich aufgezählt habe, die sind nicht schlecht an sich. Die sind nicht irgendwie böse. Man darf auch an manchen Stellen sagen, jawohl, das kann ich. Dagegen ist nichts zu sagen. Aber es darf nicht zu meinem Gott werden. Das Problem ist nämlich dann, wenn sie Gottes Stelle ersetzen, dann werde ich merken, diese Götzen haben keine Kraft in sich selbst. Wir kennen das von vielen Beispielen, mir sind ganz viele Sachen eingefallen, wenn man dann merkt, okay, daran glaube ich, dann kommt man so schnell in so einen Zugzwang. Wenn dieser Gott kritisiert wird, in Frage gestellt wird, dann muss ich hingehen und ihn befreien, ihn schützen. So ein wankender Götze ist fast das Gefährlichste überhaupt, dass die Leute manchmal nur so eine Kleinigkeit brauchen, um das zu schützen. Da, wo man sagt, okay, ich bin nicht mehr bereit, darüber zu reden, nein, das ist es, dann merkt man schon, okay, das ist ein Götze, der wankt, den man nicht in Frage stellen kann. Und für manche ungute Tat oder manches Verbrechen braucht es nur eine Sache, einen unerschütterlichen Glauben an einen wankenden Gott. Ich tue alles, um diesen Götzen zu stützen. Das passiert im Persönlichen und auf der ganz großen Bühne. Religiöse Fanatiker oder eigene Lügenkonstrukte. Kampf um einen Götzen. Nicht der hingebungsvolle Glaube ist das Problem, sondern das, woran ich glaube. Das ist bei allen Extremisten zum Beispiel so. Die sind nicht mehr bereit, ihren Glauben in Frage stellen zu lassen, weil sie Angst haben, dass es wanken könnte und dann würde alles zusammenbrechen. Wenn zum Beispiel für mich mein Volk, meine Rasse alles ist, dann kann das schon sein, dass ich Gewalt anwende, wenn ich denke, das wäre irgendwie in Frage gestellt. Dann ist das zu einem Götzen geworden, zu einem wankenden Götzen, den ich gefährdet sehe. Wenn meine Stellung in der Firma mein Leben ist, dann werde ich alles dafür tun, wenn das ins Wanken gerät. Dann ist das ein Götze geworden, den ich schützen muss. Wenn Profit alles für mich ist, dann werde ich über Leichen gehen. Und da ganz schnell ist man bei bösen Menschen, auf die man zeigen kann, aber wo sind unsere Leichen? Was schlummert denn in unserem Keller, Lebenskeller? Wen würden wir denn am liebsten erschlagen, um unser Ideal, unser Götzenbild wirklich aufrecht zu halten? Vielleicht uns selbst. Das ist so anstrengend. Nur wer an den lebendigen Gott glaubt, kann in Ruhe und innerem Frieden leben. Habe ich aufgeschrieben, habe ich dann aber selbst in Frage gestellt. Weil ich erlebe so viele Menschen, die an Christus glauben und die wirken in diesem Glauben so wahnsinnig angestrengt, so wahnsinnig abgemüht, so wahnsinnig desillusioniert, so viel eigentlich Ungut. Da ist so viel Ungutes, so erschöpft. Kann es sein, dass sich bei uns Götzen eingeschlichen haben? Dass unser Glaube deshalb so anstrengend ist, weil wir da Götzen an die Stelle Gottes gesetzt haben? Wir das vielleicht anders sagen, als wir es in Wirklichkeit leben. Selbst Kollekte kann ein Götze werden. Oder Anbetung. Noch lauter, noch mehr, noch neuere Lieder, immer noch ekstatischer. Auch Anbetung kann ein Götze werden. Oder Mitarbeit. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die plötzlich zum Objekt unserer Anbetung werden, unseres Lebens und damit Gott den Platz nehmen. Dass die Stimme des Blutes deines Bruders schreit von mir zur Erde, sagt Gott, nachdem er Kain Abel umgebracht hat. Das Blut deines Bruders schreit zu mir, schreit zum Himmel. Vergeltung schreit es. Vergeltung, für das muss es Vergeltung geben. Kain verliert alles. Seine Heimat, seine Sicherheit, seine Familie. Aber durch seinen Glauben redet Abel noch heute zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Gott ist nicht blind und nicht taub für das Unrecht dieser Welt. Heute schreit dieses Unrecht wahrscheinlich Millionen- oder Milliardenfach zum Himmel. Was für eine traurige Predigt, wenn ich jetzt aufhören würde. Auch wenn vielleicht einige denken, es reicht, aber wie traurig. Der dritte Punkt, Glaube ist unsere Chance. Viele Jahrhunderte später wird Jesus ans Kreuz genagelt. Er hat den Irrglauben, den Götzen der religiösen Führer aufgedeckt. Wie heute, viele glaubten sie, dass Gott sie annehmen muss, wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer guten Taten. Typisch Kain, kann man da nur sagen. Jesus hat gesagt, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Nun werden alle, die an den Sohn Gottes glauben, nicht verloren gehen, sondern ewig leben. Ihr könnt frei werden von den Götzen. Ihr könnt frei werden und ewiges Leben haben. Wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Niemand kann etwas bringen, um sich dieses Anrecht zu erkaufen. Was zählt, ist der Glaube und die Annahme der Errettung aus der Gottesferne. Typisch Abel. Das Blut Jesu, das zu Unrecht vergossen wurde, schreit übrigens auch zum Himmel. Es schreit allerdings anders. In Hebräer 12, Vers 24, also ein bisschen, ein Kapitel später, steht, ihr tretet vor Jesus, den Vermittler des neuen Bundes, und vor das Blut, mit dem ihr besprengt seid, und das machtvoller redet als das Blut Abels. Das Blut Abels ruft bis heute Vergeltung. Vergeltung, es muss eine Strafe geben für das, was da Unrecht geschehen ist. Und das Blut Jesu ruft heute Vergebung. Bis heute ruft das Blut Jesu Vergebung. Und das redet machtvoller. Es redet von einem Neubeginn, von bezahlter Schuld. Es ruft, glaub an mich, ich tat es für dich. Die Zeit des Götzendienstes ist vorbei. Glaub an eine neue Art von Freiheit. Erinnert ihr euch noch an den ersten Vers? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Seine Kreuzigung und seine Auferstehung ist wahr. Eine Tatsache. Unsere Gottesferne ohne ihn, eine Tatsache. Die Mühe mit unseren Götzen, eine Tatsache. Und jetzt? Lassen wir los? Das ist schwerer, als man denkt, dies Loslassen der Götzen. die sind einem ganz lieb geworden. Kuschelig. Die kann man so nebenbei haben. Die Götzen bringen uns aber nichts. Die kosten eigentlich nur. Oder heben wir den Blick auf zum Kreuz? Heben wir den Blick zu dem, der Leben und Tod besiegt hat.